Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. VUCA, das Wort musste ich tatsächlich auch erstmal lernen. Der Begriff steht für Volatility, Volatilität, Uncertainty, Ungewissheit, Complexity, Komplexität und Ambiguity, also Ambivalenz. Und eigentlich beschreibt es den Zustand, in dem viele sich seit 2020 befinden, nämlich den Dauerkrisenmodus. Wir haben 3 Jahre Dauerkrise beim Handelsblatt zum Anlass genommen, für unsere Titelgeschichte einmal mit Top-Führungskräften zu sprechen und sie zu fragen, wie sie eigentlich mit dem Thema Stress und auch dem gestiegenen Druck der vergangenen Jahre umgehen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Autorin dieser Titelgeschichte bei uns zu Gast habe. Das ist nämlich Julia Beil. Julia leitet bei uns das Karriere-Team und hat vorher auch jahrelang als Reporterin gearbeitet zu Karriere-Themen und kann uns dementsprechend hoffentlich heute ein bisschen was darüber erzählen, wie Manager mit Stress und Druck umgehen und vielleicht auch so, was die eigenen Taktiken sind. Hallo Julia.
Hi Charlotte, schön, dass ich da sein darf.
Julia, VUCA. Kannst du mit dem Wort was anfangen? Was heißt das?
Definitiv. Es ist auch genau das, was umschreibt, was wir von den Top-Managerinnen und Top-Managern gehört haben, also was ihr Leben und vor allem ihre Arbeit aktuell prägt. Der Anlass für uns, um diesen Text zu machen, war ja die riesige Menge an Krisen, die gerade oder seit Jahren, wie du schon gesagt hast, alle gleichzeitig passieren und bei der es für keine wirklich die eine Lösung gibt, die man da jetzt einfach durchexerzieren könnte. Also das fängt an mit dem Ukraine-Krieg, der Energiewende, der Inflation, der Rezession, der Klimakrise, den Nachwehen der Pandemie, die Digitalisierung, der Fachkräftemangel. Das ist alles gleich dringend und gleich gravierend, aber wie sollen Individuen, also einzelne Managerinnen und Manager, da Lösungen aufzeigen? Das ist ja fast absurd.
Du hast gerade schon aufgezählt, die Liste der Krisen ist tatsächlich sehr, sehr lang. Was hast du denn bei dieser Titelgeschichte vielleicht auch gelernt? Wie gehen denn Führungskräfte mit so Krisen um?
Also ich habe es ja gerade aufgezählt, es ist erstmal eine total unübersichtliche Gemengelage, die gerade diese Top-Führungskräfte vor riesige fundamentale Herausforderungen stellt. Und alte Management-Hacks, wie zum Beispiel so kurze Sprints, mit denen man früher noch auf Krisen reagiert hat, um dann einfach wieder in den normalen unternehmerischen Alltag überzugehen, das funktioniert halt so nicht mehr. Mhm. Was ich selbst als Führungskraft gelernt habe und natürlich auch als jemand, der sich beruflich ganz viel mit solchen Führungsthemen auseinandersetzt, ist, es hilft, wenn man auf kognitive Empathie setzt. Das heißt eigentlich nur, sich in andere reinversetzen können, aber nicht anfangen, selbst mitzuleiden. Und das hilft, weil man zwar noch mitfühlt, aber man ist nicht gelähmt, sondern immer noch handlungsfähig.
Das würde mich aber interessieren, wie versetze ich mich in andere rein, ohne zu leiden? Den Trick hätte ich auch gerne.
Ja, klar, das hört sich einfach an, ist es in der Realität natürlich nicht so ganz. Gerade in unserem Job, also wenn ich mich jetzt mal selbst angucke im Journalismus, du weißt es auch, kann das schwer sein. Es ist ja unsere Aufgabe, möglichst nah an Menschen ranzurücken und die zu verstehen, damit wir auch gut über sie berichten können. Vielleicht als Beispiel, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, da war ich persönlich auch sehr mitgenommen. Ich habe Bekannte dort und ich habe mir dann überlegt, ich will irgendwie aktiv werden, ich will irgendwas tun. Und der Gedanke, den ich da hatte, war, was sind denn meine Skills? Also womit kann ich irgendwas beitragen? Also habe ich angefangen, Interviews mit Menschen zu führen, die vor Ort sind. Das waren unter anderem Frauen und Männer, die plötzlich freiwillig in den Krieg gezogen sind. Und über die habe ich dann geschrieben. Und dieser Ansatz, also zu gucken, was kann ich denn eigentlich tun, was kann ich beitragen, das hilft. Das gibt ein Gefühl der, das nimmt dieses Gefühl der Machtlosigkeit.
Also auch so ein Stück weit Selbstwirksamkeit.
Genau, Selbstwirksamkeit ist da der Oberbegriff.
Wobei, da kommen wir vermutlich später auch noch hin. Ich zum Beispiel das in der Corona-Pandemie wahnsinnig schwierig fand, selbstwirksam zu sein, wenn man so das Gefühl hat, im Außen nichts von dem, was man sonst vielleicht so gemacht hätte, funktioniert, weil man eigentlich das Haus nicht verlassen kann. Wie ist das bei dir? Also glaubst du, Selbstwirksamkeit hat dann auch Grenzen?
Klar hat Selbstwirksamkeit Grenzen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, immer zu gucken, was kann ich tun? Vielleicht kann ich als Beispiel mal eine der Managerinnen nehmen, die wir für diese Geschichte interviewt haben. Das ist die Silvia Eichelberg, die ist Vorstandsvorsitzende der Gotha-Versicherung. Mhm. Und die hat mir im Interview einen Satz gesagt, der mich total beeindruckt hat, nämlich, ich lebe nicht in einer Problem-, sondern in einer Lösungswelt. Das scheint erstmal banal, aber es hilft ihr halt, dass sie diese ganzen Krisen nicht umhauen. Sie hält sich nie lange mit irgendwelchen Gedankenspiralen auf. Sie denkt nicht, was wäre, wenn, sondern sie überlegt sofort, was kann ich tun? Was liegt in meiner Macht? Und klar, manchmal kann man auch nichts tun. Man konnte zum Beispiel gegen den Lockdown nichts tun. Man konnte aber trotzdem versuchen, irgendwie in den eigenen vier Wänden sein Leben weiter im Griff zu behalten. Und das ist ein Ansatz. Wenn man das wirklich konsequent durchzieht, ist das, glaube ich, ein echter Gamechanger.
Ich denke gerade darüber nach, wie sehr ich es in der Zeit geschafft habe, mein Leben im Griff zu behalten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du hast es ja eben schon gesagt, für die Recherche habt ihr mit Top-Führungskräften gesprochen. Darunter waren CEOs, BeraterInnen, Gründer, Managerinnen. Und du hast jetzt eben schon das Beispiel von der Frau Eichelberg genannt. Gab es noch eine andere Strategie, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht gar nicht nur unbedingt, weil sie zu dir passt, aber weil du generell dachtest, ah, spannend?
Auf jeden Fall. Also wir hatten zum Beispiel den Chef des Volkswagen-Konzerns, Oliver Blume, im Interview. Und der hat uns erzählt, das fand ich fast lustig, dass er auch auf analoge Kalender setzt. Also er hat seinen immer dabei, ausgedruckt im A3-Format. Mir persönlich wäre das etwas zu sperrig. Mir reicht da mein kleines Notizbuch. Das fand ich sehr interessant. Was er auch gesagt hat, ist, dass er, ich nenne das mal radikalen Fokus, darauf setzt er. Er kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wie Leute oder Manager in Positionen wie seiner im C-Level das überhaupt noch schaffen, ständig irgendwelche LinkedIn-Posts reinzustellen. Mhm. Er liest auch keine großartigen Romane oder so, die nichts mit seiner Arbeit zu tun haben, sondern er fokussiert sich wirklich auf das, was er bei der Arbeit zu tun hat. Und das fand ich total interessant. Und natürlich gibt es auch Leute, die haben andere Ansätze, die setzen gerade auf Ablenkung, wenn sie Feierabend haben. Stefan Scheible zum Beispiel, das ist der CEO der Beratung Roland Berger. Dem ist es ganz wichtig, dass er viel liest, dass er Sport macht und so. Und da haben eben alle Managerinnen und Manager ganz unterschiedliche Ansätze. Das fand ich sehr spannend.
Und gab es auch was, wo du dachtest, so, das würde auf keinen Fall für dich funktionieren? Also du hast eben schon angedeutet, so einen Dinner-3-Kalender trägst du jetzt ja nicht mit dir rum.
Das stimmt. Wir hatten einen Berater, der bei der Top-Beratung McKinsey arbeitet. Das ist der Tobias Silberzahn. Und der hat sich wirklich komplett durchoptimiert, kann man sagen. Der pflegt so kleine Micro-Habits, nennt er das, also kleine Gewohnheiten. Der macht morgens unter der Dusche erstmal seine Dankbarkeitsübungen. Mhm. Dann hat er eine Uhr, die alle seine, seinen Schlaf trackt. Ein Aura heißt die, glaube ich. Das ist ein Ring, das müsste ich nochmal nachgucken. Er hat einen Ring, der alle seine Körperfunktionen überwacht, den sogenannten Aura-Ring. Mhm. Er managt sich einfach komplett durch. Er fastet zwischen 20 und 12 Uhr mittags. Er verzichtet auf Kohlenhydrate und Zucker. In Zoom-Konferenzen geht er spazieren. Also diese krasse Effizienz, das gibt's auch. Das ist etwas, das ich zum Beispiel überhaupt nicht so durchziehen könnte.
Du hast vorhin schon kurz gesagt, für dich selber ist Selbstwirksamkeit ein großes Thema. Hast du einen konkreten Trick oder hast du vielleicht auch was über dich gelernt in den vergangenen 3 Jahren, wie du so auf Krisen reagierst?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Also momentan halte ich es ein bisschen mit VW-Chef Blume, der auf analoge Notizen und Kalender vor allem ersetzt. Mir reicht da, wie gesagt, mein Notizbuch. Ich hatte Anfang Januar mal noch das hehre Ziel, dass ich mir meine ganzen To-Dos ganz genau kategorisiere. Ich habe mir sogar extra ein Tool, ein digitales, dafür besorgt. Ich muss aber gestehen, im Alltag hilft es mir dann doch besser, mir die wichtigsten Aufgaben mit einem Kuli einfach aufzuschreiben, auf ein Post-it oder auf einen Zettel. Da habe ich dann nicht so eine Riesenwand von verschiedenen Aufgaben mit verschiedenen Deadlines vor mir. Und das stresst mich einfach. Und ich habe auch probiert, ich habe eben schon über die Silvia Eichelberg von der Gotha-Versicherung gesprochen, mir ihr Mindset so ein bisschen abzuschauen. Also mein Freund würde jetzt lachen, wenn er das hören würde. Ich sage ganz oft, ach, ist doch kein Problem, ich lebe in einer Lösungs- und nicht in einer Problemwelt. Das klappt mal mehr und mal weniger gut, sagen wir mal so, aber ich versuche es zumindest.
Ja, ich fand spannend bei der Geschichte, es ist ja alles sehr... Also vieles ist sehr auf Disziplin tatsächlich ausgelegt, was so die Managerinnen und Manager beantwortet haben. Und bei mir zum Beispiel ist es so, wenn so Krise von allen Seiten ist, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Corona-Pandemie, da habe ich irgendwie eine Redaktion geleitet, war zu Hause gleichzeitig mit einem dreijährigen Kind, irgendwie zwei Menschen in einer kleinen Wohnung beim Arbeiten plus Kind. Und ich glaube, für mich ist es tatsächlich eher das Gegenteil von Disziplin. Also ich finde so eine gewisse Disziplinlosigkeit im Krisenmodus eigentlich hilfreicher, dass man mal sagt, keine Ahnung, heute essen wir jetzt irgendwie alle Tiefkühlpizza vor dem Fernseher oder holen was vom McDonald's und brechen da so ein bisschen draus aus. Gibt's das, also kamen solche Antworten auch oder eher gar nicht?
Klar, ich hatte es ja eben erwähnt, der Stefan Scheible, der Roland Berger Chef, der sagte, er braucht wirklich Sachen, die ihn von der Arbeit ablenken. Also der geht schwimmen, der liest viele Bücher, also explizit nicht arbeitsbezogene Bücher. Und ich selbst habe mir auch meine Gedanken gemacht, eigentlich im Vorhinein dieses Podcasts, was ich eigentlich tue. Und was mir da eingefallen ist, ist, dass bei mir überhaupt nicht funktioniert, so alle Sachen, die irgendwie mit du musst anfangen. Mhm. Du musst um 18 Uhr Schluss machen. Du musst jeden Morgen vor der Arbeit einmal innehalten und den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Also ich setze da auch eher auf meine eigene Freiwilligkeit und mein Gespür für meine Bedürfnisse. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss jetzt mal kurz um den Block gehen, weil ich einfach keine Kreativität mehr habe, um meinen Artikel weiterzuschreiben, dann mache ich das halt. Aber nicht, weil mir das irgendjemand gesagt hat, dass es ganz wichtig ist.
Mhm. Was mir auch noch immer als Taktik einfiel, das ist natürlich auch eine starke Führungskraftsicht, aber ist das Thema Delegieren tatsächlich. Also wenn man merkt, es sind zu viele Krisen von zu vielen Seiten, dass man Verantwortung teilt vielleicht auch. Kam das auch als Antwort?
Das kam tatsächlich nicht als Antwort, ist aber, glaube ich, wichtig und ist eine Generationenfrage, würde ich fast sagen. Mhm. Weil bei Boomern und Gen X ist es, glaube ich, die Generation, die auf die Boomer folgte. Danach komme ich, die Millennial-Generation. Bei denen ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die noch sehr stark so sozialisiert worden sind, dass sie alles selber machen müssen. Mhm. Und dieses Thema Micromanagement, dass sie ganz doll Schwierigkeiten haben, Sachen zu delegieren, das fällt, glaube ich, den nachrückenden Generationen etwas leichter.
Mhm. Ich glaube, den Eindruck würde ich auch teilen, dass so auch die eigene Unersetzbarkeit, gerade in der Generation vielleicht der jetzt vor 1980 Geborenen, dass das extrem wichtig ist, dass man sich unersetzbar macht, während ja die jüngeren Generationen immer mehr sagen, es ist gut, auf mehreren Schultern die Last zu verteilen, ersetzbar zu sein, weil es halt auch Raum für Auszeiten gibt. Ich habe tatsächlich gedacht, die Tatsache, dass wir jetzt so als Handelsblatt einen Wochenendtitel machen über quasi die psychische Gesundheit und die Stressstrategien von Managerinnen und Managern, das spricht ja auch schon dafür, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Weil wie du eben schon gesagt hast, früher hätte man, glaube ich, so das Bild abgegeben, wir alle sind unantastbar, wahnsinnig stark und das macht man so lange, bis man mit Herzinfarkt dann in ein Krankenhaus kommt und zwangsweise rausfällt. Wie hast du das beobachtet? Was gab es da für Veränderungen vielleicht auch in den letzten Jahren?
Also mich als Karriere-Teamleiterin hat es natürlich total gefreut, dass dieses ganze Selbstmanagement und es hat ja auch viel mit psychischer Gesundheit zu tun im Job, dass dieses Thema so prominent bei uns jetzt gelaufen ist, also auf dem Cover der Zeitung. Und ganz sicher interessiert das die Leute in diesen Zeiten auch viel mehr, wie sie sich selbst managen können. Also weiter arbeiten, an den eigenen Karrierezielen schrauben, aber halt nicht persönlich dabei vor die Hunde gehen. Und dass die das interessiert, das ist auch ganz essentiell, weil die Leute, die sind gestresst wie kaum je zuvor, und zwar gerade Führungskräfte. Wir haben in dem Artikel Zahlen, 41% der Top-Managerinnen und Top-Manager in Deutschland beobachten an sich Burnout-Symptome. Das sind Zahlen vom Gesundheitsinstitut von McKinsey. Und vielleicht hast du das auch schon gesehen, was aktuell auch kursiert, ist so ein, ja, man kann fast sagen, ein Hype um so einen psychologischen Test, den haben US-Forschende entwickelt. Das ist total simpel. Man sieht da einfach auf einem Bild 8 Streichhölzer. Die sind jeweils immer ein Stückchen weiter abgebrannt und das 8. Streichholz ist nur noch so ein Häufchen Asche. Das symbolisiert quasi den kompletten Burnout. Und der Test besteht eigentlich darin, dass man sich als Individuum mit einem dieser Streichhölzer identifizieren soll. Also man soll eigentlich sagen, ich bin jetzt so und so weit abgebrannt oder ich bin vielleicht schon im Burnout. Und ich glaube, wenn das nicht so enorm viele Leute in ihrer Lebensrealität echt abholen würde, würde es solche Tests überhaupt nicht geben und die würden auch nicht von allen möglichen Medien aufgegriffen werden. Ich vermute mal, dass sogar die meisten, die sich davon angesprochen fühlen, eher bei den hinteren Streichhölzern, also Nummer 5 bis 8 einordnen, sich also gefühlt schon dem Burnout nähern, vor allem Führungskräfte.
Und glaubst du, sie handeln dann auch danach? Weil das eine ist ja irgendwie, ich erkenne, es gibt ein Problem, das andere ist, ich tue was dagegen. Oder ist das heute als Führungskraft, also das eine ist so darüber reden und sagen, ja, psychische Gesundheit total wichtig. Und das andere ist dann auch wirklich danach zu leben. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die Chefinnen und Chefs, die sagen, so, wenn du krank bist, dann bleib zu Hause, klar, aber selber nie krank sind.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist vor allem eine Generationenfrage. Also bei Boomern und der Gen X, die sind noch anders sozialisiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel von der Generation meiner Eltern auch Sätze mitgegeben bekommen wie: ohne Fleiß kein Preis, nur die Harten kommen in den Garten und so. Da hat mir jetzt keiner gesagt, achte bloß auf deine mentale Gesundheit und such den Ausgleich und mach morgens deine Dankbarkeitsübungen.
Unter Druck entstehen Diamanten und Qualität kommt von Qual. Das ist auch so ein Spruch.
Exakt. Und das können wir uns schönreden, wie wir wollen. Wir leben immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Also Leistung wird belohnt. Überstunden werden zum Beispiel meines Empfindens nach eher noch geschätzt als sanktioniert. Ich glaube aber trotzdem, um jetzt mal was Positives zu sagen, dass man da als Top-Führungskraft gegensteuern kann. Da wären wir wieder bei dem Punkt, den ich eingangs genannt habe, der kognitiven Empathie. Eine Managerin, die jetzt nicht im Text vorkommt, aber die hat mir zum Beispiel in einem Gespräch mal erzählt, sie schreibt ihren Mitarbeitern grundsätzlich nie sonntags oder nach 18 Uhr E-Mails. Und zwar nicht, weil sie selbst da nicht arbeitet, das macht sie schon ab und an, sondern um dem Team nicht das Gefühl zu geben, sie müssten jetzt zu diesen Zeiten erreichbar sein oder sich noch mit Arbeit beschäftigen. Und ich glaube, dieses Mindset, das haben die Leute in der Gen Z und das haben auch viele Millennials schon. Und das brauchen wir in der Arbeitswelt, weil nur durch sowas kann sich echt nachhaltig was ändern.
Ich finde, das passt auch gut zu dem, was im Text so für mich aufgefallen ist. Die meisten Führungskräfte, die ihr da interviewt hat, haben sich ja trotzdem während der Krisen komplett totgearbeitet. Also Oliver Blume zum Beispiel, der CEO von VW und Porsche, der spricht ja von einer 70-Stunden-Woche. Und da habe ich mich auch gefragt, wie passt das eigentlich zusammen mit dem Trend, dass jetzt ja angeblich alle sagen, Work-Life-Balance ist total wichtig und ich habe eine Vorbildfunktion und wir machen jetzt alles anders.
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich kann immer nur wieder darauf abheben, je jünger die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und je jünger auch die Führungskräfte, je akzeptierter ist das zu sagen, ich habe einfach keine Lust mehr, mich tot zu arbeiten. Ich will abends Zeit haben für mein Privates, ich will mich um mein Kind kümmern, ich will auch in 20 Jahren noch psychisch und körperlich gesund sein. Und im Übrigen, das sagt ja auch diese Generation ganz frei heraus in Umfragen, das stellt die als Anspruch an potenzielle Arbeitgeber. Also die jungen Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gespült werden, die wollen remote arbeiten, die wollen flexible Arbeitszeiten haben, weil eben bei denen der Job nicht mehr Prio 1 ist, sondern sich den Lebensumständen eher anpassen soll. Und diese Leute können sich das auch leisten, wegen des Fach- und Führungskräftemangels, den wir gerade haben. Aber das sind natürlich noch nicht die Konzernlenker. Das ist ja eine einfache Rechnung. die Menschen an der Spitze der großen Unternehmen, das sind in der Regel keine Leute aus der Gen Z.
Ja, und ich wäre auch, also ich würde schon hinterfragen, auch wenn die dann an die Spitze kommen, ob die sich trotzdem so davon frei machen können. Weil man sieht ja immer wieder Unternehmen, die das versuchen und sagen, bei uns ist die Führung anders, aber auch da, gerade wenn du vielleicht ja in deiner Arbeit so einen Core siehst und sagst, ich identifiziere mich total stark mit dem, was ich hier tue und das Why ist mir extrem wichtig, dass diese Leute sich ja auch meistens komplett ausbrennen. Also ich wäre mal gespannt, ob die Änderung da so eintritt. Tatsächlich, ihr habt ja nicht nur diese Interviews geführt, es gab passend dazu noch ein großes Gespräch mit einem Chefarzt, und zwar Christian Graz, der leitet eine Klinik im Schwarzwald, wo er erkrankte Manager behandelt. Und der sagt, bei einem Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland wurde 2021 als Folge von Stress eine psychosomatische Störung wie Angsterkrankung oder Depression diagnostiziert. Und dass das Managerinnen und Manager besonders stark betreffe und er auch davon ausgeht, dass diese Zahlen 2023 noch weiter hochgehen. Und er sagt dann auch so Sachen wie, man muss Pausen machen, auch ManagerInnen müssen sich Schwäche eingestehen. Das ist der erste Schritt zur Heilung, aber ist das realistisch?
Es geht so, muss man ehrlicherweise sagen. Und das weiß auch der Herr Graz im Übrigen selber, weil was der da erzählt hat, das hat mich teilweise schon geschockt. Er hat berichtet, dass viele Top-Managerinnen und Top-Manager wahnsinnige Probleme damit haben, Schwäche zu zeigen. Also genau das, was er da eigentlich einfordert und von dem er sagt, das würde eure Heilung beschleunigen, das können viele von diesen Top-Leistungsträgern halt nicht. Er hat zum Beispiel, und das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, erzählt, dass er vielen von denen nicht einfach sagen kann, also von seinen Patientinnen und Patienten, dass er ihnen eine Depression diagnostiziert. Mhm. Das wollen diese Menschen nämlich nicht hören. Der spricht dann lieber ihnen gegenüber von berufsbedingtem Ausbrennen. Also eigentlich schönt er die Diagnose, weil es in diesen Top-Management-Kreisen akzeptabler ist zu sagen, boah, ich arbeite so viel, mir droht der Herzinfarkt, als ich halte einfach den Stress nicht aus.
Also auch wieder dieser Leistungsgedanke. Es sind irgendwie die äußeren Umstände. Ich selber bin zwar stark, aber
genau.
Es ist jetzt halt Stress. Aber ist das nicht irgendwie auch ein Armutszeugnis, wenn man sozusagen sogar als Chefarzt dann sagen muss, ich kann Ihnen eigentlich nicht die Wahrheit sagen, weil Sie damit nicht klarkommen in Ihrem Selbstbild?
Also vielleicht übt sich da auch der Herr Graz in Selbstwirksamkeit und überlegt, es wäre natürlich schön, wenn er es ihnen anders sagen könnte, aber es funktioniert eben nicht. Mhm. Und er hat ja auch ein Ziel, also er möchte ja, dass diese Leute wieder gesund werden und der muss denen zum Beispiel verklickern, dass sie, wenn sie sich auf so einen Aufenthalt in seiner Klinik einlassen, auch für ein paar Wochen raus sind. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wie das für so Top-Managerin und Top-Manager ist. Also er erzählt im Interview auch, dass er schon Manager erlebt hat, die in ihrem Krankenbett liegen und an Videokonferenzen teilnehmen. Und da, das hat er selber mit dem Wort selbstzerstörerisch beschrieben. Das fand ich schon irre.
Ja, ist tatsächlich ein starkes Bild, wenn man sich das so vorstellt, dass die Arbeit dann vielleicht auch so das Leben einnimmt, dass man selbst in der Klinik sagt, es geht immer weiter. Andererseits, wenn man selber eine Führungsposition hat, man kennt das ja auch, dass man denkt, dieser Call, den mache ich jetzt noch, der ist extrem wichtig und da kann ich auf keinen Fall fehlen. Also ich würde mich da selber jetzt gar nicht so ausschließen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ich mich auch nicht, leider.
Wir haben es eben einmal schon kurz angesprochen. Ich glaube, ein Thema, was in den letzten Jahren deine Arbeit ja auch massiv beeinflusst hat, ist das Thema New Work. Und nun geht dieser Podcast auch um New Work, aber wir reden ja auch immer wieder darüber. Das ist natürlich oft auch so ein Buzzword, ist mein Eindruck, wo man so seit der Corona-Pandemie sagt, wir machen jetzt alle New Work. Und ich habe mich gefragt aus deiner Erfahrung, was sind denn echte New Work-Maßnahmen? Was ist eigentlich nur so Glitzer, damit es besser aussieht? Und wie erkenne ich das eigentlich?
Du merkst selber, ich muss schon ein bisschen lachen. Ich kann den Ausdruck New Work wirklich langsam nicht mehr hören. Das ist so unkonkret und das ist so schwammig. Und es vermittelt irgendwie den Eindruck, als könnte man in Unternehmen mal eben so en passant New Work einführen. Mhm. Dabei, also das ist nichts Punktuelles, wo jemand mal kurz einen Schalter umlegt, sondern das ist ein Prozess und der muss vor allem in den Köpfen der Führungskräfte und dann auch in den Köpfen der Mitarbeitenden stattfinden. Und wenn du jetzt nach Sachen fragst, die ich für Quatsch halte oder zumindest für unglaubwürdig und wo echt bei mir auch die Alarmglocken schrillen, ist, wenn diese New Work-Ansätze immer nach außen getragen werden und es immer heißt, wir leben hier New Work, aber das eben überhaupt nicht mit Leben gefüllt werden wird. Ich kann mal ein Beispiel geben.
Genau.
Ja, gerne. Es gibt zum Beispiel diesen Begriff, hast du sicherlich auch schon sehr oft gehört, des Empowerments oder man kann auch enablen sagen. Also Führungskräfte enablen ihre Mitarbeitenden, ihre Teammitglieder. Das ist auch erstmal super. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass Vorgesetzte ihren Teammitgliedern einfach die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit die selbst entscheiden und loslaufen können. Das ist Eigenverantwortung, das ist prima. In der Realität, das kriege ich immer wieder mit, auch aus Unternehmen, macht das aber viele Führungskräfte ein bisschen faul. Mitarbeitende enablen heißt nämlich nicht, dass man selbst seine Führung einfach abgibt, sondern die Führungskraft sollte beim Empowern überlegen, wie viel Budget, wie viel Manpower, wie viel Zeit braucht denn meine Mitarbeitende jetzt, um diese Aufgabe X überhaupt zu erledigen? Und wie kann ich ihm oder ihr das gut zur Verfügung stellen? Und das wiederum, das bedeutet gute Planung und das ist Arbeit und das ist Führung. Und das verkennen, glaube ich, viele.
Also du meinst, New Work geht auch manchmal so einher mit, ich gebe einfach alle Verantwortung ab, also dass ich eigentlich als Führungskraft sage, ich teile die Verantwortung, aber eigentlich bin ich nur faul.
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr plakativ gesagt, aber es verleitet natürlich schon dazu, auch wenn man sagt, es gibt ja zum Beispiel so Modelle wie Holokratie oder Unternehmen mit super flachen Hierarchien. Dabei wird aber vielleicht auch manchmal außer Acht gelassen oder nicht vielleicht, es wird tatsächlich außer Acht gelassen, dass die meisten Menschen auch Führung wollen und Führung brauchen und Anleitung oder zumindest Bestätigung und Wertschätzung und das alles sind Führungsaufgaben. Und nur weil man jetzt New Work sich auf die Fahnen geschrieben hat, kann man das nicht einfach an der Tür abgeben als Chefin oder Chef. Also es braucht immer noch gute, fähige und dafür ausgebildete Führungskräfte.
Und wenn ich jetzt mal umdrehe, was sind aus deiner Sicht denn gute New Work-Maßnahmen oder wo du sagst, das ist echtes New Work?
Eigentlich sind es alle Modelle, die sich mit diesem Grundgedanken beschäftigen, wir müssen unsere Mitarbeitenden wirklich als Menschen ernst nehmen. Also wir sind keine, ja, ich sag's mal böse, Manager-Roboter, sondern wir haben eben diese kognitive Empathie, über die ich vorhin schon sprach. Und wir beschäftigen uns damit, was unsere Mitarbeitenden eigentlich wollen. Also da muss man sich auch die richtigen Fragen stellen als Führungskraft. Man muss strategisch denken können, man muss wissen, welche Menschen man eigentlich im Team braucht, wie man die entwickelt, die man schon hat, wie man dafür sorgt, dass diese Leute gern für einen arbeiten und einen vielleicht sogar weiterempfehlen als Arbeitgeber. Und das heißt eben, wie gesagt, du bist kein Manager-Roboter als Chefin oder Chef, sondern immer noch ein Mensch. Du solltest die Meinung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nehmen, aber nicht persönlich. Und das ist was, das klingt immer so soft, aber das ist ganz, ganz essentiell.
Okay, aber das heißt, so als New Work-Maßnahme, wenn ich sage, bei uns ist 100% Remote Work möglich oder, keine Ahnung, wir haben ein Spielzimmer für Kinder hier und ihr könnt eure Kinder mal mitbringen, da denkst du jetzt nicht, supi.
Nee, weil das ist ja pauschal. Das ist ja nicht individuell an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich arbeite ja auch remote. Ich meine, du stehst gerade in Düsseldorf und ich bin in Berlin, weil ich lebe in Berlin. Mhm. Das ist nicht da, wo die Handelsblatt-Redaktion ist. Und für mich ist das gut. Ich habe aber auch Kolleginnen und Kollegen, denen ist das total wichtig, fast täglich ins Büro zu kommen und dass man als Arbeitgeber diese verschiedenen Bedürfnisse kennt und sich darauf einstellt. Das ist das Wichtige und nicht, dass man eine pauschale Lösung für alle oder von der man meint, dass sie für alle gut sei, etabliert. So funktioniert es nicht.
Nun haben wir ja ganz viel über Führungskräfte gesprochen in diesem Gespräch. Und mich würde noch interessieren, aus deiner Sicht als Karrierechefin und auch lange Reporterin, was gibt's denn aus Sicht der Arbeitnehmer eigentlich für Trends, die du in den vergangenen Jahren ausgemacht hast? Wie sind die vielleicht auch mit den Krisen umgegangen? Was hat sich da verändert?
Da könnte man jetzt vieles nennen. Was ich aber, würde ich sagen, am prägendsten, am wichtigsten finde, ist, dass der Wechselwillen von Angestellten einfach immens steigt. Und das liegt halt daran, dass wir einen historisch engen Arbeitsmarkt haben, auf dem die Leute sich mittlerweile ihren Job fast aussuchen können. Und das bedeutet, wenn man es etwas verkürzt sagt, wenn es den Leuten nicht mehr gefällt, dann gehen die halt. Und dieser Trend zur Wechselbereitschaft, das erinnert mich immer ein bisschen an ein Thema, das habe ich mit meiner Oma früher viel diskutiert. Die war mehr als 60 Jahre mit meinem Opa verheiratet. In ihrem Freundeskreis war das was ganz Übliches. Trennung, das war einfach kein Konzept, was man da kannte. Und sie hat an meiner Generation nie verstanden, wieso wir halt einfach gehen, wenn eine Beziehung uns nicht gut tut. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, also mein Opa war ganz toll, zum Glück waren die so lange zusammen. Aber ich habe mich oft gefragt, ob wirklich alle Ehen so schön waren, die die Mitglieder dieser Generation über so viele Jahrzehnte durchgezogen haben. Bin mir da unsicher, ehrlich gesagt. Und dieses Festhalten an einer Beziehung, das war ja auch bei vielen, vielen Leuten so mit ihren Jobs. Und das hat sich halt geändert. Das ist gesellschaftlich hundertprozentig akzeptiert, wenn man jetzt sagt, ich habe gekündigt, weil mein Arbeitgeber hat mir mein Wunschgehalt nicht gegeben oder ich kam mit meiner Chefin nicht klar. Das ist was völlig Normales und ich finde das auch gut. Das ist eine Bedürfnisorientierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die gucken einfach, was brauche ich? Und wenn sie das nicht bekommen, dann gehen die. Und das macht die Unternehmen auf Dauer, denke ich, arbeitnehmerfreundlicher, weil die sind dazu gezwungen, sich dem anzupassen.
Ja, vielleicht auch passend dazu. Ich finde, wir haben in den vergangenen Jahren viel darüber gesprochen, dass Menschen nicht Jobs verlassen, sondern Menschen, also ihre Führungskräfte oft. Und das halt die Frage, wie ist mein Chef, meine Chefin zu mir und möchte ich dort arbeiten, viel, viel relevanter geworden ist als diese äußeren Umstände, wie viel Geld bekomme ich, habe ich einen Dienstwagen, also so diese Statussachen, die früher aus meiner Sicht extrem wichtig waren. Teilst du diese Beobachtung? Also ist es vor allem wichtig geworden, dass Leute gerne für dich arbeiten?
Definitiv. Da besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man das sagt, dass Arbeit mit einem, weiß nicht, mit einem Freizeitpark verglichen wird. Das ist halt nicht nur Spaß. Und natürlich muss man eine professionelle Distanz zu den Sachen haben, zu den Menschen auch, mit denen man arbeitet. Aber uns hat im Übrigen sogar der Managerarzt, der Christian Graz, gesagt, dass man bei aller Disziplin auch das Feiern nicht verbieten sollte und dass Spaß nie tabu sein darf, auch nicht im Job oder im Arbeitsteam. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, ganz bestimmt ist das so, dass die Führungskraft der ausschlaggebende Faktor ist, weswegen Menschen bleiben in einem Job oder eben auch gehen. Und ich habe es auch eben schon gesagt, moderne Führungskräfte, die müssen es schaffen, sich in ihre Leute reinversetzen zu können, deren Bedürfnisse zu kennen. Und das umfasst ganz, ganz viele Aspekte. Also es geht eigentlich nur wirklich um ein vernünftiges Gespür für Menschen. Und wenn ich das habe, dann bin ich für Führung geeignet. Und wenn nicht, wenn ich mir das eingestehen kann, dann sollte ich es besser lassen.
Wir haben jetzt ja in diesem Gespräch auch ganz viel darüber gesprochen, Krisen in der Vergangenheit, welche Trends der vergangenen Jahre. Mich würde jetzt aber zum Schluss noch interessieren, aus deiner Sicht als Karriereteam-Chefin, inwiefern haben sich denn auch vielleicht die Themen verändert, die zum Beispiel auch die Handelsblattleserschaft beschäftigen? Glaubst du, siehst du da bestimmte Trends vielleicht auch, die dieses Jahr kommen, Themen, die besonders relevant werden, die vorher nicht so auf dem Schirm waren?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil wir haben eingangs über VUCA gesprochen und diese Unvorhersehbarkeit, das ist ja eigentlich, die gibt es natürlich auch bei uns. Bei uns im Journalismus wirkt nämlich die Digitalisierung. Wir können ganz genau tracken, was unsere Leserinnen und Leser eigentlich lesen wollen und was sie vielleicht auch überhaupt nicht mehr interessiert. Das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, aber eigentlich ist es auch was Gutes, weil wir uns dann eben auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser einstellen können. Was ich schon merke, ist, dass auch solche Themen wie gerade Selbstmanagement, wie bewahre ich einen kühlen Kopf, wie achte ich auf meine psychische Gesundheit und so, das wird immer interessanter. Im Übrigen auch auf Führungskräfte bezogen, also so Fragen wie, wie gehe ich eigentlich mit einer narzisstischen Führungskraft um oder einem Chef, einer Chefin, die stark ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsanteile hat, muss man eigentlich sagen. Das sind alles Fragen, die die Leute total beschäftigen und daran merkt man einfach, dass viel mehr hinterfragt wird. Da kommt man wieder auf diesen Wechselwillen zurück, wenn nämlich bei diesem Hinterfragen irgendwann rauskommt, nö, ich habe einfach gar keinen Bock mehr, mich mit dieser Führungskraft rumzuschlagen, dann gehe ich halt. Und dieses Hinterfragen ist eigentlich der größte Aspekt und das ist ein Riesenthema, dem wir uns auch anpassen mit unseren Berichten.
Julia, ich habe jetzt mitgenommen auch das Feiern nicht vergessen. Also Schwere der Welt vielleicht auch manchmal Raum schaffen für die positiven Momente, Platz lassen für das Ungeplante. Und ich freue mich, dass du hier warst im Podcast. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dann hoffentlich auch bald wieder persönlich in Düsseldorf.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn Sie jetzt vielleicht noch mehr lesen wollen von der Arbeit von Julia und ihrem Team, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com/mehrkarriere. Da gibt es nämlich gerade ein besonderes Abo-Angebot. 4 Wochen Handelsblatt für 1 Euro und auch ganz viele Karrierethemen.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.